Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meiner Show Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Heute zu einem aktuellen Update, unter anderem zum Krieg im Nahen Osten. Hierzu gibt es extrem wichtige neue Erkenntnisse und ich bekomme aus verschiedensten Kreisen mit, dass natürlich die deutsche Presse nicht das berichtet, so sehr im Detail, wie die Informationen, die uns vorliegen. Hierzu kriegst du von mir ein aktuelles Update und natürlich auch, wie geht es uns, für was haben wir uns entschieden und wie sind die letzten Tage für meine Familie und mich letztendlich verlaufen. Bevor ich dazu einsteige, hier ein kleines Update für dich, denn wir werden jetzt am kommenden Sonntag, also übermorgen, der 15. März um 11 Uhr live via Zoom einen Community Talk durchführen. Das Ganze erfolgt ohne E-Mail-Funnel und auch ohne Landingpage-Anmeldung, sondern wenn du Lust hast, wenn du Zeit hast, dann trage dir den Termin ein. Komme einfach mit in den Call rein. Es wird eine Q&A geben. Ich werde eine kleine Präsentation machen. Du kannst deine Fragen stellen und ich stehe euch gerne live zur Verfügung. Und wenn du hierzu am Sonntag 11 Uhr mit am Start sein willst, dann klickst du einfach auf www.patrick-greiner.de/zoom. Der Zoom-Raum wird dementsprechend dann um 10:45 geöffnet sein und dann freue ich mich, wenn du mit am Start bist. Den Link dazu findest du auch hier unten nochmal in den Shownotes. Das Ganze wird eben ein lockerer Austausch sein. Insbesondere natürlich auch, was machen jetzt clevere Investoren in Zeiten wie diesen, wo wir enorme Konflikte mittlerweile ja auf mehreren Ländern ausgeweitet haben. Hierzu gibt es verschiedene Strategien, wie du auch in dieser Phase trotz alledem gute Renditen erzielen kannst. Soweit das Intro für heute und ich schlage vor, wir starten direkt jetzt mit einem aktuellen Update und diese Folge wird unter anderem gerade aufgenommen auf Bali. Wie ist es dazu gekommen? Was haben wir letztendlich alles unternehmen müssen, um hierher zu kommen? Dazu gebe ich dir jetzt einfach mal einen kleinen Einblick und wie in der letzten Episode schon mal erklärt, ich persönlich wäre sicherlich in Dubai geblieben, aber es war der Wunsch meiner Familie, erst einmal aus Sicherheitsgründen Dubai zu verlassen. Und wenn du dir alleine die letzte Woche anschaust, ja, da musst du leider feststellen, dass es nach wie vor immer wieder heftigste Raketenangriffe auf Dubai gibt. Also es gab auch hier wieder mehrere Einschläge am Dubai Airport, in Dubai Creek. Hat das, glaube ich, gestern erst einen Tower getroffen. Soweit ich das richtig erkannt habe, war das unter anderem die Residence des Address Hotels in Dubai Creek. Rash Al Khaimah, wo wir ursprünglich untergekommen sind, in der Gegend hat es auch wieder Einschläge gegeben. Und es gibt Videos, bei dem Touristen am Strand in Dubai liegen und eine Drohne und ein Jet am Himmel quasi entlang fliegen. Naja, also das sind alles immer noch Bilder, wo man sich einfach sagt, es ist besser vielleicht erst einmal eine gewisse Zeit aus Dubai rauszugehen, um abzuwarten, bis sich die Lage beruhigt. Und hierzu mussten wir feststellen, dass das gar nicht so einfach war. Das heißt, wir hatten insgesamt in der letzten Woche zweimal Flüge aus Dubai raus gebucht und beide Flüge wurden kurzfristig dann eben gecancelt. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du mit einer Familie fliegst und wir sind auch noch mit Freunden gemeinsam unterwegs, also letztendlich sind wir zu acht und wenn du da halt eben für acht Personen einen Flug buchst, bekommst du auch nicht das Geld einfach so zurück. Das heißt, es dauert eine Zeit lang, bis eine Rückerstattung erfolgt. Das machst du vielleicht zwei, drei Mal und dann überlegst du dir natürlich auch, in welche Richtung soll das gehen. Auf der einen Seite. Und die andere ist, schlussendlich sitzt du ja immer noch in Dubai fest. Und das wollten wir einfach komplett ändern. Haben uns dann durch verschiedene Bekannte und Freunde dazu entschieden, aufgrund derer Tipps, in einer Nacht- und Nebelaktion von Donnerstag, der 5. März, rüber in den Oman zu fahren. Mitten in der Nacht, das heißt, wir sind, ich glaube, nachts um halb zwei sind wir losgefahren. und waren dann mit Grenzübergang und so weiter morgens, so gegen 7 Uhr etwa, waren wir dann tatsächlich am Flughafen im Oman angekommen. Jetzt muss man wissen, dass die Grenzüberschreitung im Oman schon sehr speziell ist. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Also es ist nicht einfach so, dass du durch eine Passkontrolle gehst und dann bist du da, sondern letztendlich hast du auf eine gewisse Art und Weise zwei Grenzübertritte. Das heißt, erst einmal ganz klassisch kommst du an Grenzübergang Nummer 1 an. Dort musst du dich erstmal ausweisen und dann fährst du ungefähr 1 Kilometer geschätzt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Fährst du dann mit einem Shuttle zum nächsten Grenzübergang und dort hat man uns dann wirklich komplett gefilzt. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Die Grenzpolizei dort ist sehr, sehr streng. Aber schlussendlich ja, ist dann alles gut gegangen und wir konnten zum Flughafen. Das heißt, wir kamen dann morgens ungefähr um 7:30 beim Flughafen im Oman an, sind dort rein und haben erstmal geschaut, wo geht's denn hin? Und bereits im Vorfeld stand für uns fest, entweder Thailand oder die Philippinen oder eben Bali. Schlussendlich mussten wir dann allerdings bei der Flugbuchung zwei Dinge feststellen, nämlich erstens, die Fluggesellschaften nutzten die Situation natürlich extremst aus. Das heißt, wir hatten teilweise Flugpreise für gewisse Destinations. Da kannst du nur im Kopf schütteln. Also wir reden da über 6.000 bis 8.000 Dollar Flugticket pro Person. Und deswegen war es wirklich eine Herausforderung, die richtige Location auch zu finden. Und wir haben uns dann schlussendlich über Umwege für Bali entschieden. Das heißt, es war klar, dass wir am nächsten Tag um 22 Uhr abends erst einmal vom Oman nach Sri Lanka fliegen, von Sri Lanka nach Jakarta und von Jakarta dann nach Bali. Und genauso haben wir es dann auch gemacht und sind dann tatsächlich zum Glück pünktlichst aus dem Oman abgehoben, um erstmal das erste Ziel zu erreichen. Warum sage ich zum Glück? Ganz einfach, als wir in Sri Lanka angekommen sind, in der Flughalle, als wir dort letztendlich uns auch mal ein bisschen umgeschaut haben, haben wir festgestellt, dass sämtliche Flüge sowohl in die Emirate als auch in den Oman und von dort eben auch raus aufgrund von neuen Raketenangriffen gecancelt wurden. Das heißt, wir hatten wirklich Glück zu dem damaligen Zeitpunkt, dass wir es rausgeschafft haben und unser Flug dann tatsächlich auch stattgefunden hat. So, das ist derzeit die aktuelle Situation. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einem ja, recht netten Anwesen hier auf Bali, haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, hier 2 Wochen zu bleiben, um die Lage etwas besser zu beobachten. Den Kindern haben wir das als eine Art vorgezogenen Urlaub verkauft. Und letztendlich ist es halt auch in den Emiraten so, dass die Schulen recht flexibel sind und diese haben auch die Ferien eine Woche vorgezogen. Das heißt, es war jetzt erstmal schulisch für uns kein Problem, das Ganze genauso umzusetzen, wie wir es geplant haben. Und von hier aus werden wir jetzt eben die Lage sehr genau beobachten. Aber soweit, glaube ich, geht es uns allen ganz gut und wir sind sehr gespannt und freuen uns natürlich trotzdem, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, um dann wieder nach Dubai zurückzufliegen. Soweit erstmal ein kurzes Update. Und jetzt schauen wir uns gerne mal die aktuelle politische Lage an. Ich habe vor ein paar Tagen gerade noch mit meinem Cousin per WhatsApp geschrieben. Der hat mir so ein bisschen mitgeteilt, was so die deutsche Presse schreibt und wie der ihre Empfindungen sind von dem, was sie da so lesen oder was sie im Fernsehen sehen. Ich habe natürlich auch noch andere Kontakte in Deutschland, die mir einiges schreiben. Und ich muss echt feststellen, dass es auf eine gewisse Art und Weise von meinem Eindruck her schon eine Art Propagandamedien mittlerweile in Deutschland vorhanden ist. Doch viel schlimmer finde ich mittlerweile, wie Deutschland selbst, also Deutschlands Politik und alles, was damit zu tun hat, sämtliche Politiker, die Pressestelle der Bundesregierung, was die da teilweise von sich geben, da kann ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Und deswegen finde ich diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, auch so extremst spannend und aufklärend. Weil wenn du in dem Thema drin bist und dir mal genau anschaust, was da abgeht, dann musst du eigentlich zu dem Schluss kommen, dass all das, was man uns die letzten Jahre verkauft hat zum Thema Völkerrecht und Diplomatie und all diese ganzen Themen zum Thema Wählerfreiheit und so weiter, dass das alles eigentlich nur eine Farce ist und die Dinge immer so ausgelegt werden, wie es der jeweiligen Partei oder Person am meisten nützt. Und der Dumme ist und bleibt einfach nur mal der Bürger, Wähler und Steuerzahler. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Derzeit sind ja die Benzinpreise in Deutschland komplett explodiert. Und natürlich muss es mal wieder einen Schuldigen geben und das ist natürlich der Iran. Der, ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon mal erklärt, seit 30 Jahren kurz davor gewesen ist, eine Atombombe zu entwickeln. Ja, das ist ja die ursprüngliche Begründung. So, wenn du dir aber mal den Benzinpreis genauer anschaust, dann stellst du fest, dass sich dieser mit 58% alleine nur an Steuern zusammensetzt. Das heißt, wir haben eine CO2-Abgabe, wir haben eine Mehrwertsteuer und wir haben eine Energiesteuer. Das heißt, jedes Mal, wenn du tanken gehst, kannst du für dich im Hinterkopf behalten, ein Liter Benzin, davon sind 58% alleine nur an Steuern an den deutschen Staat. Die restlichen 42% sind schlussendlich Kosten und Gewinn für den Energiesektor und all das, was damit zu tun hat. So, jetzt wäre es ja für Deutschland relativ einfach, diese enorme Steuerbelastung pro Liter Benzin etwas zu reduzieren. Also man könnte ja als Beispiel die Mehrwertsteuer erstmal aussetzen oder die CO2-Abgabe aussetzen. Tut man aber nicht. Und das hat letztendlich die Konsequenz, dass Deutschland mal wieder die höchste Spritpreiserhöhung seit Beginn des Krieges in ganz Europa hat. Und da muss man sich doch die Frage stellen, in was für einer Situation leben wir eigentlich, in dem eine Regierung bewusst auch hier wieder eine Krisensituation nutzt, um seine eigenen Bürger zur Kasse zu bitten. Mal unabhängig, wie man zur Ukraine steht und mal unabhängig zum Thema CO2 und was es da eben nicht so alles gibt. Das heißt, Deutschland hat jetzt die höchsten Benzinpreise zusätzlich zu den höchsten Energie- bzw. Strompreisen auch noch. Also wenn du dir das alles genau anschaust, dann ist es einfach kein Wunder, dass der Mittelstand immer weiter zusammenbricht. Unabhängig dessen zeigt sich aus meiner Sicht, und an der Stelle bin ich jetzt einfach mal ganz deutlich, dass sich immer mehr herausstellt, dass Deutschland mit seiner Regierung und all den Verträgen, die sie damals nach dem Zweiten Weltkrieg unterschrieben haben und die ja bis heute gelten, und irgendwie mit seiner Staatsräson gegenüber Israel der absolute Leckdiener dieser beiden Nationen ist. Also was da teilweise für Kommentare abgehen in Bezug zu einer völkerrechtswidrigen Angriffskriegssituation zwischen den USA und dem Iran, das ist für mich wirklich unfassbar. Ich weiß gar nicht, ob du das so mitbekommst in Deutschland, aber es ist jetzt eindeutig bewiesen, dass der erste Angriff erfolgte, indem eine Rakete auf eine Grundschule im Iran gefeuert wurde. Und bei dieser Rakete handelt es sich um eine sogenannte Tomahawk-Langstreckenrakete von den USA. Das heißt, wir reden hier über Völkermord und eine völkerrechtswidrige Aktion, Angriffsaktion, bei der über 190 Menschen getötet wurden und darunter ca. 170 kleine Mädchen, denn es war eine Mädchenschule im Alter von 5 bis 12 Jahre. Wir reden hier also ganz offensichtlich von einem Kriegsverbrechen der USA. Und dann stellt sich der US-Präsident hin wird natürlich darauf angesprochen und sagt, ja, das ist ihm so gar nicht bewusst. Es ist wahrscheinlich eher der Fall, dass Iran über Umwege an diese Rakete drangekommen ist und dementsprechend die Rakete selbst auf ihre eigene Schule abgefeuert hat. Also quasi eine Art False-Flag-Operation. Und als ich das gesehen habe, das wurde also im US-Fernsehen wurde das ausgestrahlt, wir können da gerne mal ganz kurz reinhören, damit du verstehst, was der da eigentlich erzählt. Und dann gehe ich da gleich mal drauf ein, warum es ganz offensichtlich ist, dass dieser Mann vor der Weltpresse mal wieder klipp und klar lügt. Aber hören wir uns erstmal sein Statement dazu an.
The United States bomb a girl's elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people?
Based on what I've seen, that was done by Iran.
Is that true, Mr. Hexam? That was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating.
But the only side that targets civilians is Iran.
We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran.
Warum bin ich der Überzeugung, dass auch hier mal wieder bewusst die Presse und die Welt angelogen wird? Aus einem ganz einfachen Grund. Was die meisten nicht wissen ist, selbst wenn der Iran über welche Wege auch immer an eine US-Tomahawk-Rakete gelangt wäre, kann er sie nicht einfach nutzen und irgendwohin abfeuern. Warum? Erstens, so ein Tomahawk-Marschflugkörper ist nicht dafür gebaut, die von Hand oder mit irgendwelchen improvisierter Technik abzufeuern. Das heißt, das Ganze funktioniert eigentlich nur über ein US-Kriegsschiff, über U-Boote oder spezielle militärische Startcontainer. Das bedeutet, all diese Systeme, Abschusssysteme, enthalten die komplette Startmechanik, die Energieversorgung und die Kommunikation, ohne die der Flugkörper gar nicht aktiviert werden kann. Zweitens, heutzutage haben moderne militärische Präzisionswaffen mehrere Sicherheitsebenen, wie zum Beispiel verschlüsselte Aktivierungs- und Startcodes, militärische sogenannte Fire Control Software und Identifikations- bzw. Authentifizierungssysteme. Ohne diese Freigaben bleibt das Waffensystem komplett gesperrt. Dann haben wir noch drittens. Eine Tomahawk-Rakete ist kein Raketenwerfer, sondern ein hochkomplexer autonomer Flugkörper. Das heißt, vor dem Start muss eine sogenannte Mission abgeloadet werden. Also, wir reden hier über Zielkoordinaten, die Flugroute, Geländedaten, Navigationsparameter. Das alles erfolgt über militärische Planungssysteme, die prinzipiell öffentlich gar nicht verfügbar sind. Das bedeutet also, selbst wenn irgendjemand illegal an einen solchen Flugkörper rankommen würde, wäre dieser ohne die komplette militärische Infrastruktur praktisch gar nicht einsatzfähig. Das bedeutet, die Verantwortlichen wissen ganz genau, dass das, was hier als Statement abgegeben wurde, völliger Bullshit ist. Man versucht einfach nur wieder Zeit zu gewinnen, um gewisse Dinge zu überspielen. Und wenn du dir hierzu, zu diesem Vorfall, einfach mal die Fakten anschaust, dann ist es ganz offensichtlich und klar, dass die USA hier völkerrechtswidrig über 170 kleine Mädchen getötet haben. Und was macht Deutschland? Was macht die deutsche Bundesregierung? Wie reagieren die da drauf? So gut wie gar nicht. Ganz im Gegenteil. Man gibt ihnen, also den Amerikanern, weiterhin volles Geleit durch die Nutzung aller Militärbasen in Deutschland für mögliche Operationen gegen den Iran. Das heißt also im Klartext, amerikanische Streitkräfte können weiterhin von deutschem Boden aus agieren und das mit offiziell politischem Segen und Genehmigung aus Berlin. Warum das so ist, wie die das begründen, das hören wir uns gerne jetzt mal vom Sprecher der deutschen Bundesregierung an.
Herr Cornelius, nochmal eine politische Frage, weil Sie auf das Statement des Kanzlers vom Wochenende angesprochen haben, da wundern sich auch viele Beobachter, warum in Deutschland dann noch nicht die Einschränkung der Rammstein Airbase veranlasst hat, beziehungsweise die Überflugrechte eingeschränkt hat, insbesondere da Deutschland das ja in der Vergangenheit getan hat, beim Yom Kippur-Krieg 1973, sowie bei der Bombardierung Tripolis durch die USA 1986, ist das geschehen aufgrund von völkerrechtlichen Aspekten, Ablehnung der Aktion. Warum ist das bisher nicht passiert, wenn der Kanzler, wenn die Bundesregierung gegen diesen Krieg ist?
Die Nutzung der Militärbasen in Deutschland unterliegt rechtlichen Verabredungen, Verträgen, die völkerrechtlichen Bestand haben, die auch sich im Rahmen unserer Rechtsordnung bewegen, und deswegen werden wir sie nicht einschränken.
Herr Jessen?
Ja.
Zusatz?
Aber ich meine, das ist ja schon auf vielen Ebenen geklärt worden, dass die Amerikaner nicht automatisch alle Überflugrechte haben, insbesondere wenn es hier um einen Angriffskrieg geht. Die müssen dann erteilt werden und dementsprechend könnten sie auch zurückgenommen werden. Warum spielt das bisher keine Rolle, wenn man diesen Krieg gegen diesen Krieg ist?
Möglicherweise sind unsere Rechtserfassungen unterschiedlich. Die Nutzung steht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und wir stehen auch im regelmäßigen Austausch mit den US-Behörden zu rechtlichen Fragen, die das betreffen. Deswegen gibt es keinen Grund, diese Nutzung einzuschränken.
Soweit die offizielle Pressemeldung bzw. das Statement der Bundesregierung. Und ich weiß nicht genau, wie dein Eindruck ist, aber für mich sind mittlerweile all diese Abkommen und Verträge, jetzt zum Beispiel in Bezug auf das Völkerrecht, eigentlich nichts anderes als eine Art Farce. Das heißt, die legen es immer so aus, wie es am besten für sie ist. Ja, für die einen Länder gilt das Völkerrecht, für die anderen drehen wir das Ganze so, dass es irgendwie für uns schon passen wird. Wenn du dir mal die Fakten dazu anschaust, dann sieht es doch so aus. Wir haben die Amerikaner, die hier völkerrechtswidrig 170 kleine Mädchen mit einem Raketenangriff im Iran getötet haben. Das Ganze initiiert unter anderem ja auch von Israel und Benjamin Netanyahu, der mit am Start ist im Hintergrund. Und auch hier ist es ja Fakt, dass zumindest die Regierungsmaschine von Israel in Berlin gelandet ist und dort wahrscheinlich immer noch steht. Das heißt, man beherbergt in Deutschland einen Kriegsverbrecher, einen international gesuchten Kriegsverbrecher, für den Fall, dass er mit in der Maschine war. Hier gibt es ja auch wieder unterschiedliche Aussagen, aber ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber wie kann es sein, dass zumindest die Regierungsmaschine eines international gesuchten Kriegsverbrechers eine Landeerlaubnis in einem Land wie Deutschland erhält? Das ist für mich einfach absolut völlig nicht nachvollziehbar. Aber vielleicht hat das Ganze ja auch bald ein Ende. Denn auch da weiß ich nicht genau, ob du das mitbekommst. Es kursiert in der Presse das Gerücht, dass bei einem der letzten Raketenangriffe auf Tel Aviv Benjamin Netanyahu und der Chef des Mossad getötet wurden. Also es gibt verschiedene Länder, die das jetzt schon mehrmals in der Presse veröffentlicht haben. Und hierzu gibt es verschiedene Indizien, die darauf hinweisen, dass vielleicht da schon was dran sein kann oder zumindest, dass die eben besagten Personen schwer verletzt sind. Begründet wird das Ganze damit, dass man von Benjamin Netanyahu seit, ich glaube, mittlerweile mehr als 4 oder 5 Tagen öffentlich keine Meldung, kein Video, kein Statement mehr gesehen hat, was extremst ungewöhnlich ist. Und deswegen gibt es hierzu immer mehr Gerüchte. Ob das so ist, wird sich herausstellen. Wenn dem so wäre, kann ich mir vorstellen, dass das enorme Auswirkungen haben wird auf den Krieg, auf die Länge des Krieges. Also im Idealfall ist der ganze Spuk doch relativ schnell vorbei. Leider mal wieder. Natürlich haben einige, viele Menschen diesen Preis mit dem Tod bezahlen müssen. Und auch hier gebe ich den kleinen Einblick, was auch in der Presse nicht ankommt. Einer der Hauptgründe, warum der Krieg doch relativ schnell vorbei sein könnte, ist, dass auch Donald Trump vom US-Senat und von seiner eigenen Bevölkerung immer mehr Druck erhält. Da die meisten Amerikaner ganz öffentlich, auch viele Prominente, viele Leute, die wirklich was zu sagen haben in Amerika, ganz öffentlich ihren Unmut über diesen Krieg äußern und sagen, wir möchten nicht, dass unsere amerikanischen Soldaten für Israel in diesem Krieg sterben. Aus meiner Sicht ist das auch absolut verständlich und trotzdem unterschätzen viele Amerikaner den Einfluss von Israel, vom Judentum, von Zionisten in Bezug auf den US-Senat, die US-Medien und sogar Top-Unternehmen in den USA, wie zum Beispiel Tesla, Amazon, Facebook und Co. Und was völlig untergeht in der internationalen Presse, speziell in Deutschland, weil man das Thema aus meiner Sicht aufgrund der Geschichte Deutschlands komplett außen vor lässt, ist der Grundgedanke dieser Israelis, des Judentums bzw. der Zionisten. Denn ich werde dir jetzt etwas erklären, was im deutschsprachigen Raum mehr oder weniger komplett bewusst untergeht und du dazu auch relativ wenig Informationen bekommst. Du kannst das aber gerne mal entweder googeln bzw. bei ChatGPT eingeben. Und zwar geht es um Folgendes. Eine der häufigsten Fragen, die in Bezug auf den Nahen Osten immer wieder gestellt wird, ist prinzipiell, führt Israel Kriege nur aus geopolitischen Gründen oder steckt dahinter auch eine religiöse Vision? Und hierzu muss man Folgendes wissen. Im religiösen Judentum, besonders in Teilen eben der sogenannten religiösen Zionisten, existiert die Vorstellung, dass das jüdische Volk eines Tages wieder vollständig im historischen, biblischen Land Israel leben soll. Und dieses Gebiet ist deutlich größer als der heutige Staat Israel. Das heißt, in religiösen Texten kann man nachschauen, dass das Ganze vom Mittelmeer bis zum Jordan und teilweise noch darüber hinaus erfolgen soll. Hierzu wird oftmals auch der Begriff Greater Israel genannt. Auch das kannst du gerne mal recherchieren. Und in dieser Glaubensvorstellung spielt auch Jerusalem beispielsweise eine zentrale Rolle, insbesondere der Tempelberg. Das heißt, viele religiöse Gruppen, unter anderem auch Benjamin Netanyahu, glauben, dass eine messianische Zeit beginnt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel eine vollständige Rückkehr der Juden ins Land Israel oder ein zukünftiger Tempelbau. Soweit der religiöse Blickwinkel von dem, was da passiert. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist mir alles ein bisschen zu weit weg, dann schlage ich vor, schau dir mal die Realität an. Das heißt, google gerne mal Greater Israel. Und dort wirst du sehen, dass es eine Konstellation von israelischem Gebiet gibt, die aufgrund dessen auf deren Plan steht. Und hierbei werden unter anderem verschiedene Staaten mit eingezeichnet. Also, natürlich Punkt Nummer 1, Israel als heutiger Staat. Dann haben wir palästinensische Gebiete, also Westjordanland und Gaza. Dann haben wir Jordanien, Libanon, Syrien, Teile des Iraks und Teile von Ägypten. Und wenn du dir jetzt diese Länder mal anschaust und gerade beobachtest, gegen wen Israel aktuell Krieg führt, dann kann es schon mal sein, dass dir das ein oder andere auffällt und du feststellen wirst, dass das vielleicht gar nicht alles so weit weg ist. Hierzu gibt es übrigens offizielle Videoaufzeichnungen, bei dem Benjamin Netanyahu zum Beispiel bei der UN in New York seinen Greater Israel Plan vorstellt, beziehungsweise in anderen Ansprachen sogar offiziell davon redet, die ganze Welt blau zu machen, wie er es ausdrückt, und alle Länder, die nicht mit ihm kooperieren wollen, von der Infrastruktur abzuschneiden. Hierzu ist in der Vergangenheit übrigens immer wieder auch das Wort Grönland gefallen. Und vielleicht erinnerst du dich vor ein paar Monaten, als der US-Präsident plötzlich auf die Idee gekommen ist, Grönland zu übernehmen. Ist das alles Zufall? Ich weiß es nicht. Ich persönlich glaube da nicht dran. Und es gibt mittlerweile viele Insider, die sagen, der US-Präsident wird eigentlich eher von Benjamin Netanyahu benutzt, damit er seine Pläne durchführen kann. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das mitbekommen hast, aber viele haben sich gefragt, warum kommt Donald Trump plötzlich auf die Idee, Grönland zu übernehmen? Und hierzu gibt es eine ganz offizielle Aussage, auch von Benjamin Netanyahu bei einer Präsentation, wie er sich die Zukunft von Israel und die Connections mit anderen Ländern vorstellt. Hören wir hierzu ganz kurz rein.
We gotta do something with Greenland.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
But we are coloring the world blue. I think we had about 80 or 90 countries with whom we had diplomatic relations. Now the number is 160, and there are very few countries left. By the way, what are we doing with Greenland? We gotta do something with Greenland. Where's my advance team? Go to Greenland. They must have some satellite needs or something that we could do there.
Would you like me to say a few words of Greenland?
We have to have it.
Greenland. Bases on Greenland.
Greenland.
The Greenland territory. We need that, but we saved Greenland. We're a great power, much greater than people even understand.
Because when we own it, we defend it.
Secure Greenland.
People of Greenland. It's a very big piece of ice.
Tja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du diese ganzen Puzzleteile mal zusammenbaust, dann ergibt sich plötzlich ein komplett anderes Bild, das hier wirklich deutlich mehr dahinter steckt, als einfach nur die ein oder andere Atombombe, die der Iran offiziell baut oder auch nicht baut, wie auch immer. Und dass hier zwischen Trump und Netanyahu einige Dinge ablaufen, die der Öffentlichkeit sehr wahrscheinlich so gar nicht bewusst sind. Was bedeutet dieser Konflikt schlussendlich übrigens auch für deine Geldanlagen, für deine Investments? Hier gebe ich dir gerne mal einen kurzen Einblick und eine kurze Einschätzung, wie das derzeit ausschaut und was da in Zukunft passieren wird. Also, allein in der letzten Woche wurden mehr als 1 Milliarde US-Dollar innerhalb kürzester Zeit aus den Aktienmärkten gelöscht. Das heißt, der gesamte S&P 500 beispielsweise war knallrot. Dementsprechend ist es bei Kriegen üblich, dass Märkte sofort reagieren, insbesondere wenn wir jetzt uns den Konflikt zwischen Iran, USA und Israel anschauen. Das heißt, wenn mehrere Großmächte militärisch in einen Konflikt involviert sind, passiert an den Finanzmärkten eigentlich immer das Gleiche. Nämlich, erstens, Kapital flieht aus Risikoanlagen. Zweitens, Investoren reduzieren ihre Aktienpositionen. Und drittens, Liquidität wird natürlich auch gesichert. Das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Volatilität. Schauen wir uns das Ganze mal bei den derzeitigen Technologieaktien an. Also die größten Verlierer aktuell sind Nvidia, Amazon, Google, Tesla, Apple und Microsoft. Warum ist das so? Ganz einfach, weil institutionelle Investoren bei geopolitischen Risiken zuerst hoch bewertete Wachstumsaktien verkaufen, um eben Risiko aus ihrem Portfolio rauszunehmen. Und hierbei ist die größte Gefahr derzeit geopolitisch eine Eskalation in Richtung Dritter Weltkrieg. Das heißt, wenn sich der Konflikt jetzt im Nahen Osten immer weiter ausbreitet, Russland und China haben ja bereits angedeutet, dass sie sich das Spiel nicht mehr lange anschauen, dann kann das globale Folgen haben. Das heißt, natürlich werden die Ölpreise weiter explodieren. Wir werden eine Störung von wichtiger Handelsrouten haben. Wir werden massive Inflation durch Energiepreise haben und wir werden natürlich auch militärische Einbindungen weiterer Großmächte sehen. Und genau hier beginnt das Szenario, über das immer mehr Analysten sprechen, nämlich eine geopolitische Kettenreaktion bis eben hin zu einem möglichen Dritten Weltkrieg. Die alles entscheidende Frage, die mich jetzt in diesen Zeiten natürlich immer wieder erreicht, ist, wie kann ich dieses geopolitische Risiko definitiv bei meinen Geldanlagen, bei meinem Vermögen reduzieren? Und andersrum, wie kannst du vielleicht sogar davon profitieren? Also welche Moves sind jetzt elementar wichtig, um das Beste für dein Geld und dein Vermögen aus dieser Situation zu machen? Und genau darüber spreche ich mit dir am Sonntag, den 15. März live via Zoom. Wie vorhin schon mal erklärt, es gibt keine Landingpage, es gibt keinen Funnel. Ich nenne dir einfach den Link, du klickst drauf, kommst in den Zoom-Raum und dann haben wir da sicherlich einen sehr lockeren und spannenden Community-Talk. Den Link findest du hier unten in den Shownotes oder du gehst auf www.patrick-greiner.de/zoom. Ich freue mich drauf, wenn du mit am Start bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Wir sehen uns und hören uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut, bis bald. Ciao.